bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
Ja, das war voriges Jahr Anfang November, als plötzlich in den Medien auftauchte, dass eben Hausdurchsuchungen und Festnahmen stattfanden. Und dann hat eigentlich relativ schnell der Generalbundesanwalt sozusagen auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Da standen ein paar abgekürzte Namen mit drinne und eben, dass das eine rechtsterroristische Gruppe ist, die sich selber den Namen sächsische Separatisten gegeben hat, die auch in der Vergangenheit, Kampfübungen gemacht haben, Nachtmärsche gemacht haben, Waffentraining gemacht haben und sich auf den Tag X vorbereitet haben. Vorher hatte die eigentlich niemand richtig auf dem Schirm gehabt. Das ist eigentlich auch ein Zufall, dass es überhaupt den Behörden bekannt wurde. Im Endeffekt war es, glaube ich, ein Hinweis vom FBI.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Hier sind Eva
und Anna.
Und dieses Mal nehmen wir auch wieder im Studio auf. Grüße gehen raus an Radio Blau.
Genau, unsere letzte Folge hatten wir live aus der Pixie Bar gesendet. Da haben wir mit 4 Gästen eine Stunde lang über das Verhältnis von Queer und Antifa geredet. Wenn ihr da nicht dabei wart oder die Folge noch nicht gehört habt, das könnt ihr gerne nachholen auf Spotify, Mixcloud, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sind jetzt übrigens auch im Instagram-Game, also wenn ihr das auch habt, dann folgt uns da gerne und teilt unsere Inhalte bei uns doch nicht Podcast.
So viel zur Werbung. Jetzt kommen wir zum Inhalt der Folge. Es geht um die sächsischen Separatisten. Das ist eine rechtsterroristische Vereinigung, die wohl nicht umsonst die Abkürzung SS im Namen trägt. Denn runtergebrochen kann man wohl sagen, das sind Hardcore-Nazis, die zurück wollen zum Nationalsozialismus.
Ja, wie und was und wer und überhaupt, das erklären wir und vor allen Dingen auch Steven von Chronik.LE sowie Kerstin Köditz gleich in der Folge. Kerstin Köditz, die kennt ihr vielleicht auch noch aus der Folge zu den Landtagswahlen in Sachsen 2024. Sie war Abgeordnete im Sächsischen Landtag für die Linke und wohnt in Grimma. Genau. Bevor wir aber da jetzt noch tiefer einsteigen, hören wir erstmal die aktuellen Ereignisse aus dem Monat Mai.
Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
Erster Fünfter. Mann zeigt Mittelfinger und bedroht Omas gegen rechts.
Die Gruppe Omas gegen rechts betreut einen Infostand auf dem Leipziger Markt. Ein älteres Pärchen gestikuliert in Richtung der Gruppe. Unter anderem zeigt der Mann den Mittelfinger. Darauf angesprochen, ob er mit seinem Finger umgehen könne, sagt er, ja, am Abzug und läuft davon.
4.5. Wehrmachtssoldat auf Sticker verherrlicht.
In Tegla wird ein Aufkleber angebracht, der deutsches Soldatentum verherrlicht. Auf ihm steht, Ruhm und Ehre dem deutschen Soldat. Wir starben, auf das Deutschland lebe, so lasset uns leben in euch. Der positive Bezug auf Soldatentum sowie die Verherrlichung des Todes im Feld ist auf Soldatendenkmälern des Ersten Weltkriegs zu finden. So stammt der zweite Satz von einem Denkmal auf dem neuen Garnisonsfriedhof in Berlin. Der erste Satzteil ist jedoch einer NS-verherrlichenden Losung entlehnt, die im Original Ruhm und Ehre der Waffen-SS heißt. Heutzutage lässt sich der Slogan auf Produkten mehrerer neonazistischer Versandhandel finden.
10.5. Angriff auf MECFS-Awareness-Demo.
Während der Kundgebung zur MECFS-Awareness-Demonstration auf dem Marktplatz ruft ein ca. 50 Jahre alter Mann immer wieder aggressiv in Richtung der Teilnehmenden. Lauterbach, das war Lauterbach. Und ihr seid doch alle bekloppt. OrdnerInnen und TeilnehmerInnen der Demonstration fordern den Störer auf zu gehen und begleiten ihn weg. Circa 20 Meter vor der Kundgebung entfernt kommt es zu Lärm, da ein Bus stoppt und hupt. Die SanitäterInnen laufen zu der Gruppe, die den Störer entfernt hat. Der Störer greift dort TeilnehmerInnen körperlich an und verletzt sie, sodass diese von den SanitäterInnen versorgt werden müssen. Der Angreifer wird von 2 Polizeibeamten, die zufällig vor Ort waren, festgesetzt.
15.05. Hakenkreuze in der Bushaltestelle.
An einer Bushaltestelle in Krostitz an der B2 befinden sich in das Wartehäuschen eingeritzte und geschmierte Hakenkreuze. Diese scheinen schon vor längerer Zeit dort angebracht worden zu sein, wurden aber bisher nicht übermalt oder entfernt.
20.05. Sexistische und rassistische Beleidigungen von Fußballfans.
Eine Gruppe 20 männlicher Lokfans ist im Regionalexpress auf dem Weg nach Leipzig. Auf der Höhe von Naumburg belästigt einer der Fußballfans eine weiblich gelesene Person sexistisch. Als sie wütend auflacht, sagt er, endlich lächelst du mal, und macht dazu Kussgeräusche. Später fallen in der Gruppe auch transfeindliche und rassistische Äußerungen. Unter anderem werden Affenlaute nachgemacht und das N-Wort benutzt.
20.05. Rassistischer Angriff in Taucher.
Um kurz nach 17 Uhr kommt es an der Kreuzung Leipziger Straße-Sommerfelder Straße in Taucher zu einem rassistisch motivierten Angriff. Zwei Jugendliche, die augenscheinlich dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, schreien vor einem Geschäft einen Jugendlichen of Color aggressiv an. Einer der beiden schlägt den Betroffenen ins Gesicht. Dieser geht kurz zu Boden, steht jedoch rasch wieder auf. Eine Person auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet die Situation und versucht einzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt scheint sich der Vorfall zunächst zu beruhigen. Der Betroffene entfernt sich. Drei junge Frauen, die mutmaßlich zu seinem Umfeld gehören, leisten ihm Beistand. Kurz darauf vergrößert sich die Gruppe um die beiden ursprünglichen Angreifer auf etwa 8 bis 10 Personen. Diese bewegen sich erneut auf den Betroffenen zu, der sich aufgrund der Ampelschaltung noch in der Nähe befindet. Die Gruppe verfolgt ihn unter lautstarken, feindseligen Rufen bis zur Straßenbahnhaltestelle an der Bürgerruh. Dort steigen der Betroffene und die Begleiterin in den vorderen Teil der Bahn ein. Auch hier lassen zwei der Angreifenden nicht von ihm ab, betreten mehrfach kurzzeitig die Bahn und zeigen dabei ein bedrohliches Verhalten. Die übrigen Gruppenmitglieder verbleiben davor. Nachdem sich keine Angreifer mehr im Wagen befinden, schließt die Straßenbahnfahrerin die Türen und die Bahn fährt ab.
Ja, das waren sie, die Nachrichten aus der Region. Und apropos Region.
Krasse Überleitung, Eva.
Ja, wie der Name es verrät, beziehen sich die sächsischen Separatisten eben vor allem auf diese Region.
Sich zu separieren, klar, und Sachsen sind's. Und ihre Vorstellung lief eben auf ein sächsisches Gebiet hinaus, was dann eben unter ihrer Führung gestaltet wird.
Das ist Kerstin Köditz.
Kerstin Köditz, ehemalige Abgeordnete im Sächsischen Landtag für die Linke, dort 20 Jahre Sprecherin für antifaschistische Politik. Und jetzt mache ich ehrenamtlich weiter mit antifaschistischer Politik und bin derzeit die erste Landessprecherin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.
Und Kerstin wohnt in Grimma, was tatsächlich nochmal ein eigener Grund ist, sich mit den sächsischen Separatisten auseinanderzusetzen, dazu aber später mehr. Ansonsten, nicht nur Kerstin setzt sich mit denen auseinander, sondern auch Steven von Chronik LE.
Also genau, aber ich würde zustimmen, das ist auf jeden Fall eine Selbstbeschreibung. Also sie haben den Namen selbst gewählt. Bei anderen Terrorgruppen, die bekommen ja dann sozusagen Namen von den Behörden, weil die gar nicht so ein Eigenlabel haben. Und in der Anklageschrift, in der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft steht, ich zitiere kurz, bei dieser Gelegenheit möchte die Gruppierung mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und gegebenenfalls auch in anderen Teilen, in anderen ostdeutschen Ländern erobern, um dort ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen zu errichten. Also genau, es geht um eine Eroberung in Sachsen, gegebenenfalls darüber hinaus. Es scheint also jetzt zumindest laut dieser ersten Pressemitteilung der Generalbundesanwaltschaft noch gar nicht so klar gewesen zu sein, welche Grenzen das dann exakt sind, sondern das scheint mir auch noch ein bisschen offen zu sein. Ich bin gespannt, was dann tatsächlich diesbezüglich auch in dem Gerichtsverfahren nochmal rauskommen wird.
Okay, also ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes eigenes Staatswesen in Sachsen. Das klingt ja schon wie eine krass radikalisierte Vorstellung von der ganzen Faschisierung aller AfD und Co. Tatsächlich werden die sächsischen Separatisten auch als mutmaßliche Terrorgruppe bezeichnet. Das bedeutet, sie haben paramilitärische Trainings absolviert, Nacht- und Gewaltmärsche organisiert, Schießtrainings gehabt und für Häuserkämpfe sich vorbereitet.
Ja, und dabei verbreiten sie natürlich ihre rassistischen, antisemitischen und verschwörungsideologischen Narrative. Der Verfassungsschutz in Deutschland, dazu kommen wir dann später auch nochmal genauer, ordnet die mutmaßliche Terrorgruppe der sogenannten Siege-Ideologie zu. Das kommt aus dem Englischen und bedeutet Belagerung und stammt von dem US-amerikanischen Rechtsextremisten James Mason. Der hatte Texte veröffentlicht, die unter anderem auch Anschlagsziele auflisten und mögliche terroristische Aktionen benennen, die die Anhänger dieser Bewegung dann in terroristischen Taten umsetzen, um den Staat zu destabilisieren. Das, was viele hier wahrscheinlich unter Tag X kennen.
Tag X, vielleicht an der Stelle gleich mal gesagt, Tag X ist nicht der Tag, wo sie das Rathaus stürmen wollen, sondern der Tag X ist für sie der Tag, wenn das Rathaus nicht mehr besetzt ist, weil das System zusammengebrochen ist, weil die Angestellten der Stadtverwaltung eben seit 3 Monaten schon kein Geld mehr bekommen haben und sich dort niemand um was kümmert, dann wollten sie bereit sein, die Macht zu übernehmen. So, und hatten eben auch Vorstellungen, dann Gebiete nach ihren Vorstellungen auch zu säubern. Also Ausländer raus, Zecken raus. Also insofern schon ganz nah an klassischer NS-Ideologie dran.
Das ist die eine Version der Vorstellung von Tag X. Bereit sein für die gewaltvolle Machtübernahme. Die Gesellschaft sei also in dieser Vorstellung sowieso so voller Krisen, dass man eigentlich vor allem abwarten und dann vorbereitet sein muss für den Tag, an dem alles zusammenbricht. Die andere Version ist...
Genau dieses aktiv Herbeiführen des Tag X. Wir arbeiten aktiv an diesem Zusammenbruch des staatlichen, der Staatlichkeit, der Demokratie und sozusagen genau führen das mit Waffengewalt, mit Anschlägen und so weiter herbei, um dann sozusagen den Umsturz zu machen und sozusagen eine neue staatliche Ordnung, meistens sozusagen in Richtung des Nationalsozialismus, herzustellen. Das unterscheidet sich sozusagen an der einen oder anderen Stelle, aber prinzipiell läuft es auf dasselbe hinaus, nämlich dass das Endziel die Errichtung von einer Gewaltherrschaft ist, in der nur ein Teil der Gesellschaft, die heute existiert, Platz hat und ganz viele Leute davon ausgeschlossen sind, in so einer Gesellschaftsvorstellung gar nicht existieren, die da einfach nicht mehr da sind.
Ja, die sächsischen Separatisten sollen von sogenannten ethnischen Säuberungen fabuliert haben, genauso wie von einem erneuten Holocaust. Und zum Feindbild gehören auch politische GegnerInnen oder queere Personen, überhaupt halt alle, die nicht in ihr enges Weltbild passen.
Ja, und interessant ist die Selbstverharmlosung, die die Gruppe oft nach außen propagiert. Martin Kohlmann, der szeneberühmte Anwalt, der auch Mitglied bei den Freien Sachsen ist, sagt laut einem Bericht der Tagesschau zum Beispiel, für ihn sehe es vorläufig so aus, dass eine, in Anführungszeichen, relativ harmlose Wandergruppe zur nächsten Terrororganisation hochgepusht werden soll. Kohlmann vertritt den mutmaßlichen Rädelsführer der sächsischen Separatisten, Jörg Schimanik. Denn im November 2024 gab es eine Reihe von Festnahmen gegen 8 mutmaßliche Mitglieder der sächsischen Separatisten. Unter anderem hat die Polizei da auch Jörg Schimanek verhaftet und seinen Bruder Jörn. Das Verfahren gegen die 8 Festgenommenen hat noch nicht begonnen, aber es läuft unter dem Vorwurf einer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Vor allem Jörg Schimanek gilt als sehr zentrale Figur bei den sächsischen Separatisten. Die Brüder kommen aus keiner unbekannten Familie.
So, andererseits muss man sich die ganze Sippe oder Familie Schimanek genau angucken. Da müssten wir dann noch nach Österreich gucken. Also das geht in der Familie über Generationen, dass sowohl das Gedankengut extrem rechts zu verorten ist, aber auch wirklich NS-Devotionalien, Wehrsportgruppen, ähnliche Strukturen und so weiter und so fort. Also das sind schon Akteure, wo ein bisschen mehr dahinter ist.
Da gibt es einfach eine sehr lange Linie in der Familie. Da ist der Vater, da ist der Großvater, die sind ganz klar in extrem rechten Strukturen verankert gewesen, unter anderem in Österreich in der FPÖ hat der Großvater ranghohe Positionen begleitet. Der Vater ist auch wegen Wiederbetätigung in Österreich verurteilt worden und saß im Knast. Die sind dann in den 90ern hier in die Region gezogen und haben auch sozusagen hier ganz klar Kontakte in neonazistische Strukturen und Kreise. Und das ist sozusagen diese eine Familie, sozusagen diese Familienbande, um die es geht.
Ja, der Großvater Hans-Jörg Schimanek ist im Dezember 2024 verstorben. Er war Landrat für die FPÖ und war zeitweise zwar aus der Partei ausgeschlossen, aber durfte dann 2024 wieder auf der FPÖ-Liste bei der Nationalratswahl kandidieren. Und auf seiner Todesanzeige findet man den in der extrem rechten Szene weit verbreiteten Spruch »Und ewig lebt der toten Tatenruhm« und dahinter das Symbol der Forschungseinrichtung Deutsches Ahnenerbe der SS. Also auch hier ganz unverhohlene Bezüge zum NS.
Und genauso geht es dann auch bei Hans-Jörg Schimanek Junior weiter, also der Sohn bzw. der Vater von Jörg und Jörn. Und der wurde, wie Steven ja eben schon gesagt hat, wegen Wiederbetätigung im Sinne des Nationalsozialismus verurteilt. Auch nach seinem Umzug nach Sachsen in den 1990er Jahren pflegte er Kontakte in die extrem rechte Szene, unter anderem zu den sogenannten Freien Kräften Leipzig.
Ja, und jetzt eben Jörg und Jörn, die sich ganz in dieser Familientradition bewegen.
So, insofern ist dort auch wieder familienmäßig eine gewisse Verbindung da. Ich will keine Sippenhaft machen, um Gottes Willen. Ich kenne auch viele junge Menschen, die sich gerade im Widerspruch zu ihren Eltern entwickeln und genau in die andere Richtung gehen. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.
So soll Jörn zum Beispiel beim faschistischen Gedenkmarsch Tag der Ehre in Budapest dabei gewesen sein. Beide Brüder posierten vor Flaggen der jungen Alternative und 2020 eben sind sie mutmaßlich die entscheidenden Gründungsmitglieder der sächsischen Separatisten.
Das sind nicht Leute, sozusagen, die da ganz neu irgendwie reingestolpert sind, sondern das sind ganz klare Neonazis, das sind Rechtsterroristen. Es wird sich jetzt zeigen, was in dem Prozess rauskommen wird, ganz konkret, und ob ihnen sozusagen eine Beteiligung nachgewiesen werden kann, aber sozusagen aus diesen Strukturen kommen sie und da sind die politisch zuvor. Das kann man aber auch bei allen anderen der Beschuldigten, bei allen anderen der Festgenommenen sehen. Also es sind ja 8 Personen erstmal festgenommen worden, die Gruppe soll aber 15 bis 20 Personen umfassen. Das heißt, es gibt also offensichtlich noch mehr Personen, die jetzt gar nicht in Untersuchungshaft genommen wurden oder auch bei denen auch offensichtlich erstmal keine Durchsuchung stattfanden im ersten Moment. Und genau bei all diesen Personen ist eine ganz klar extrem rechte Gesinnung oder sozusagen Beteiligung an Veranstaltungen zu erkennen.
2 weitere Festgenommene kommen, genau wie Kerstin Köditz, aus Grimma.
Wo fangen wir an, wo hören wir auf, ist da die Frage. Ich sag mal, ich nenne ein paar Namen auch vollständig, weil ich denke, die sind in der Öffentlichkeit beziehungsweise die sind so wichtig, dass man auch die Familiennamen ruhig aussprechen kann. Also einmal sozusagen Quartettarsch und Kevin Richter. Also das sind 2 JA-Mitglieder bei uns aus Grimma gewesen. Quartettarsch sogar gewählter Stadtrat für die AfD. Und der Kevin Richter war berufener Bürger, ich glaube, im Bildungs- und Sozialausschuss. Und ich meine, es gibt ja auch die Bilder von Quartettarsch, wie er bei einer Sonnenwendfeier dabei ist, wo NS-Größen verherrlicht werden. So, parallel dazu haben wir ja dann auch Bilder auftreiben können, gefunden, wo sie mit Höcke vom Grimmer Rathaus posieren. Ungefähr 4 oder 5 oder 6 Leute von denen, die jetzt zu den Beschuldigten gehören. Also man kannte sich, man war vernetzt, man war im permanenten Austausch. So Quartettarsch war auch bei Götz Kubitschek gewesen, in Schnellroda. Also da ist alles dabei. Also lieber direkt nochmal nachfragen. Wir können auch über die Familienbeziehungen reden. Die Partnerin von Quartettarsch ist auch nicht irgendwer, sondern sie ist eben die Tochter von jemandem, der führend bei den Skrinet Sächsische Schweiz dabei war. Da haben wir sogar 3 S.
Hinzu kommt auch noch Hans-Georg Pörtsch.
Er saß unter anderem hier in Leipzig für die AfD auch im Stadtbezirksbeirat. Das war sozusagen zu der Zeit, wo er hier in Leipzig gelebt hat. Mittlerweile lebt er in Dresden. Und er hat zum Beispiel an zahlreichen neonazistischen Demonstrationen teilgenommen. Am Rudolf-Hess-Gedenkmarsch im Wohnsiedel, an der 1. Mai-Demonstration vom Dritten Weg, am so einem Kampfsport-Event Tibats, Kampf der Freien Männer, an der IB-Demonstration, an Feierlichkeiten zum IB-Geburtstag, an einem AfD-Parteitag und so weiter und so fort. Also das ist nicht eine Person, die erst irgendwie ganz neu dabei ist, trotz des jungen Alters, sondern eine Person, die schon mehrere Jahre lang ganz klar in der extremrechten, in der neonazistischen Szene verortet und verwurzelt ist und sozusagen da aktiv dran beteiligt ist.
Und das muss man tatsächlich festhalten. Also bei den Mitgliedern der sächsischen, Separatisten handelt es sich nicht um unorganisierte junge Nazi-Kids, die sich irgendwie ein bisschen ausprobieren und irgendwie dazugehören wollen, wie wir das jetzt zum Beispiel im Kontext der CSDs immer wieder erleben. Also ohne, dass wir das jetzt irgendwie verharmlosen wollen. Das ist ja total krass, dass es offensichtlich überhaupt cool ist, rechts zu sein. Und dass das die neue Generation ist, die da gerade heranwächst und die Gesellschaft damit natürlich total prägen wird. Aber was sich zum Beispiel unterscheidet, im Gegensatz zu Gruppen wie etwa der letzten Verteidigungswelle oder ähnlichen, ist, dass die Mitglieder der sächsischen Separatisten eigentlich alle Männer in ihren 20ern sind.
Die 8 festgenommen sind alles Männer und für den anderen habe ich keine Informationen, wer die anderen Beschuldigten oder sein Teil der Gruppe waren. Ich vermute, dass es tatsächlich alles Männer waren.
Also da weiß ich auch nichts anderes, aber es ist ja, gehört ja auch zum Familienbild, was sie haben, dass die Frauen eigentlich eine andere Rolle haben, also Kind, Heim, Herd. Aber natürlich, und insofern ist das interessant, in jungen Jahren, bevor sozusagen die Mutterrolle auf die Frauen zukommt, kann es auch Kämpferinnen geben. Und dieses Bild zieht sich jetzt gerade massiv auch durch diverse Sachen bei den Rechten durch. Okay, bis zu einer gewissen Zeit kann die Frau mit Kämpferin sein, dann hat die Frau aber die Mutterrolle zu übernehmen. So, und insofern ist die letzte Verteidigungswelle eben die andere Struktur, aber sozusagen die alten sächsischen Separatisten, da ist dann schon die Phase da, wo die Frau gefälligst Kinder zu kriegen hat.
Und dieses Familienbild, also dieses krass konservative Ideal, das benutzen die Akteure von den sächsischen Separatisten auch für ihre selbstverharmlosende Darstellung. Zum Beispiel auf dem Blog von Götz Kubitschek, Sezession. Da schreibt Kurt Hettersch,
Zitat: Ich bin rechts und konservativ, achte und schätze andere, liebe aber mein eigenes Land. Ich will Dinge, die mir missfallen, auf dem Weg demokratischer Vorgänge ändern, wie ich es im Stadtrat im zugegebenen sehr kleinen Rahmen bereits tue. Ich bin Handwerker und Intellektueller, glücklicher Ehemann und stolzer Vater, Musiker und Jäger. Ich rede mit jedem, der auch mit mir redet, lebe und zeige deutsche Kultur und bin ein Naturfreund. Also er inszeniert sich total harmlos, er inszeniert sich total bürgerlich, er inszeniert sich total lokal verankert in der Stadtgesellschaft als ein sehr nahbarer, ehrlicher, kommunikativer, freundlicher Mensch. Das ist das, was er sozusagen selbst versucht nach außen zu tragen.
Ja, und nach der Verhaftung von Kurt Hettersch gibt auch seine Frau ein Interview. Hella Hettersch, die Tochter von Thomas Sattelberger, einem der führenden Köpfe von den Skinheads Sächsische Schweiz. Und zu diesem Interview nimmt Hella Hettersch auch das gemeinsame Kind mit, um sich so ein bisschen als sorgende Mutter zu inszenieren.
Bei Auf 1, und Auf 1 ist so ein verschwörungsideologischer Sender, aus Österreich kommt der ursprünglich, der ist auch in Deutschland aktiv, aber genau gar nicht so weit verbreitet, aber sozusagen in der Szene wird er auf jeden Fall wahrgenommen und ist wichtig. Und das Interview wird geführt von einem ehemaligen Redakteur von Kompakt, der zu Auf 1 gewechselt ist und der dann so ein ganz heimliches Interview mit ihr führt. Das Kind ist sozusagen auf ihrem Arm die ganze Zeit, beziehungsweise sitzt dann daneben. Sie wird sozusagen als so fürsorgliche Mutter inszeniert und er fragt nicht, wie man sozusagen ein kritisches Interview führt, irgendwie nach und ordnet das irgendwie ein, sondern fragt natürlich, wie es ihr geht. Das ist total, also wenn man sich sozusagen die Bilder von denen anguckt und auch genau diese Beschreibung, die so selber liefern, ist das genauso dieses Familienbilden, diese Geschlechterrollen, die Kerstin gerade beschrieben hat. Also sie taucht auch so als so ganz brave, lange blonde Haare, ganz ruhige, ganz bedachte, fürsorgliche Frau. So ist sozusagen ihre Selbstdarstellung. Und genau, der Kurt Hettersch, so ein bisschen, er beschützt seine Familie, er ist lokal verankert, er ist Handwerker und Intellektueller und so weiter und so fort. Also ist auch sozusagen die Rollenaufteilung ist total klar und passt total in so ein extrem rechtes Familien- und Weltbild.
Okay, also so viel schon mal zu der antifeministischen Komponente dieser neonazistischen Vereinigung. Kommen wir nochmal auf die Vernetzung der Gruppe zurück.
Aber tatsächlich gibt es über Österreich hinaus auch noch andere Kontakte. Es gab zum Beispiel international noch Kontakte in die USA, wo eine Neonazi, ja, auch aus so rechtsterroristischen Kontexten und Kreisen, wo es einen Kontakt gab und der auch eingeladen wurde und offensichtlich auch lokal hier vor Ort war und mit denen sich ausgetauscht hat, scheinbar inhaltlich, aber auch in Bezug auf so Vorbereitungen, so Trainings und so weiter. Also sagen, es geht ist zwar eine lokale Gruppe sozusagen mit einem lokalen Fokus oder mit einem lokalen Schwerpunkt, wie Kerstin das gerade gesagt hat, aber diese Netzwerke sind tatsächlich international und das ist, glaube ich, was total wichtig ist für so einen Rechtsterrorismus, weil genau, es einfach so eine internationale Vernetzung gibt und so einen Austausch darüber, über Ideen, über Konzepte, genau, und das sozusagen auch die Gedanken und die Planung nochmal so befeuert, würde ich sagen.
Und tatsächlich war diese Verbindung in die USA auch der Auslöser dafür, dass die sächsischen Separatisten überhaupt den deutschen Sicherheitsbehörden bekannt geworden sind. Der Hinweis kam nämlich 2021, rund ein Jahr nach der Gruppengründung, vom FBI.
Und das ist sozusagen aufgrund dessen, ist auch erst überhaupt die ganzen Ermittlungen sind ins Rollen gekommen, dass es so passiert, dass sich einer der Redelsführer oder der als mutmaßlicher Redelsführer in der Gruppe gilt, dass der sich gegenüber einem FBI-Informanten gebrüstet hat, was er schon alles geplant hat, was er alles vorbereitet hat, was er schon alles zur Verfügung hat, hat über Pläne gesprochen, die er schon hat, hat Bilder mit militärischer Tarnkleidung und Schutzausrüstung gepostet und hat sozusagen genau gezeigt, ich bin schon vorbereitet, wir arbeiten hier sozusagen an der Vorbereitung auf den Tag X. Das FBI hat dann die Hinweise an die deutschen Behörden weitergegeben. Die haben eine Weile gebraucht, um genau zu sein, anderthalb Jahre haben die gebraucht, um den Redelsführer Jörg S. Zu identifizieren. Das ist dann im März 2023 gewesen und dann hat es nochmal anderthalb Jahre, also bis November 2024 gebraucht, bis es dann diese Durchsuchungen, Razzien und Festnahmen gab. Also auch wieder ein Beispiel dafür, dass deutsche Sicherheitsbehörden relativ langsam arbeiten und es einfach sehr viel Zeit ins Land geht, bevor dann tatsächlich auch was passiert.
Ja, und in dem Kontext könnt ihr auch gerne nochmal die zweite Folge unseres Podcasts anhören, vom Juni 2021. Da ging es auch um rechte Hegemonien in deutschen Sicherheitsbehörden und um das Thema des Rechtsterrorismus. Weil eine Verharmlosung und ein Nicht-Ernst-Nehmen von rechten und rechtsterroristischen Strukturen ist in Deutschland leider nichts Neues.
Kerstin Köditz verweist auch außerdem auf das Problem, dass der Verfassungsschutz dabei die Augen verschließt vor den ganzen Verbindungen und Vernetzungen, die dann zwischen den Akteuren und Gruppen ja auch bestehen.
Also das ist ja das, was mich bei unseren Sicherheitsbehörden auch in der Vergangenheit immer so genervt hat, dass die für jede neue Geschichte eine extra Schublade aufmachen, neues Etikett dran schreiben, Schublade wieder zumachen. Aber wenn ich das nur in Schubladen denke, dann sehe ich doch nicht die Vernetzung, die Querverbindung, wer zu wem wie Kontakte hält und so weiter. Also ich sag mal, Steven hat vor uns die Liste oft gezählt, wo der eine eben überall mit dabei gewesen ist. Also vom Dritten Weg bis AfD, alles dabei gewesen. Und insofern, das darf man nicht unterschätzen, wie die Vernetzung funktioniert. Und ich sag mal, unsere Behörden haben immer noch so die Vorstellung, naja, da muss ein Verein da sein und die müssen einen Schriftführer haben und da wird regelmäßig Protokoll geführt. Also die haben keinen Zugang zu dem, was eigentlich an Verabredung, was weiß ich, na, bei denen ist es hauptsächlich Telegram immer, passiert. Also insofern.
Und eine ganz besondere Rolle spielt hier die AfD. Drei der festgenommenen mutmaßlichen Mitglieder der sächsischen Separatisten waren da Mitglied und hatten Funktionen inne. Zwar wurden sie im Kontext der Razzien im November 2024 von der Partei ausgeschlossen, die Rolle, die die Partei aber für extrem rechte Strukturen einnimmt, lässt sich nicht leugnen.
Aber ich würde schon sagen, dass die AfD, glaube ich, so ein sehr zentraler Akteur oder die AfD und die JA so ein sehr zentraler Akteur in diesem Geflecht sind, was du gerade aus meiner Sicht gut beschrieben hast. Und Matthias Quent, der an der Hochschule Magdeburg-Ständernwert, der hat das mal so beschrieben, dass die AfD der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich, die sächsischen Separatisten sind so ein Paradebeispiel dafür. Ne? Also wie gesagt, zwei von denen haben bei dem Landtagsabgeordneten Alexander Wiesner, der jetzt mittlerweile als Ausschussvorsitzender wieder abgewählt wurde aus dem Landtag, bei dem gearbeitet. Mehrere waren Mitglied der AfD oder der JA, hatten da führende Positionen, sowohl auf Landes- als auch auf der kommunalen Ebene. Also es sind nicht zwei getrennte Sachen, die sächsischen Separatisten und die AfD, sondern es ist ein sehr verquicktes, sehr verbundenes Verhältnis. Man kann das nicht losgelöst voneinander betrachten und, wie Kerstin das gerade gesagt hat, in unterschiedliche Schubladen tun, sondern das muss man schon zusammen sich angucken, zusammendenken. Und die AfD ist total der wichtige Bezugspunkt für die und das ist total relevant. Genau, ohne die AfD sieht es, glaube ich, nochmal anders aus in dem Fall. Also genau. Mehrere haben sich einfach über die AfD ihren Lebensunterhalt finanziert. Das ist total relevant.
Na, einerseits das und dann nach der Maßnahme im November haben ja auch diverse Landtagsabgeordnete der AfD im Sächsischen Landtag kleine Anfragen zu der Thematik gestellt, also sowohl der Durnau als auch der Hütter von der AfD. Und da geht es eben um die Schussverletzung von Kurt Hettasch, um die Notrufe bei der Polizei. Dann wird das aufgebauscht als eine Geheimdienstoperation und sie wollen daraus unbedingt einen Geheimdienstskandal draus machen. Also da sieht man auch, dass die AfD, einzelne Abgeordnete, sozusagen an der Sache dranbleiben. Man hat sie zwar aus der AfD ausgeschlossen, aber trotzdem habe ich weiterhin AfD-Funktionäre, die sich komplett dahinter stellen.
Ja, worauf dieser Geheimdienstskandal abzielen soll: bei der Festnahme von Kurt Hettasch wurde dieser durch einen Warnschuss eines Polizisten verletzt. Außerdem gibt Hettasch an, dass er eigentlich selbst die Polizei zu Hilfe gerufen habe, weil er zu Beginn des Polizeieinsatzes vor seinem Haus Angst hatte, dass es die Antifa sei, die da am Werk sei.
Genau, das ist seine Selbstbeschreibung, ja, die er auch auf dem Blog von Götz Kubitschek auf der Sezession nochmal sehr ausführlich ausschweifend darstellt. Das ist so eine Selbstverharmlosung im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ganz schwülzig, ganz lang geht es da unter anderem um den Tag der Verhaftung. Und er beschreibt das tatsächlich so: er hat Angst gehabt, oder das war sein erster Eindruck, dass die Antifa vor der Tür steht und genau da mit mehreren Autos und Scheinwerfern und sozusagen großes Aufgebot, und dass dann die Antifa kommt und ihn überfällt. Das ist so ein bisschen seine eigene Sichtweise. Dann sagt er, dass er dann den Notruf gewählt hat und dass die Polizei ihm versichert hat, dass dann jemand kommt. Und dann wird es so ein bisschen absurd, oder noch absurder, als es sowieso schon ist in der Beschreibung, nämlich dann ist er mit der Waffe sozusagen rausgegangen, um den angreifenden Personen, bis die Polizei kommt, den Weg abzuschneiden. Das wollte er alleine mit seiner eigenen Waffe tun. Und die sozusagen stellen. Dazu hat er genau sein eigenes Haus verlassen, wo seine Frau und sein Kind waren, genau, um die er sich ja laut eigener Aussage auch sehr deutlich Sorgen gemacht hat und genau diesen Angriff abwehren wollte. Und dann ist dieser Schuss gefallen und er genau ist dann ins Krankenhaus gekommen. Das ist so ein bisschen seine Tatbeschreibung. Und an seiner Beschreibung ist total spannend, dass die genau total selbstverharmlosend ist.
Die andere Sache, die erwähnenswert ist, sind die Anfragen, die Jörg Dornau immer wieder zu dem Thema stellt. Jörg Dornau sitzt für die AfD im Landtag.
Der hat tatsächlich, wie Kerstin das schon angedeutet hat, mehrfach Anfragen zu dem Thema gestellt und versucht so ein bisschen diese Darstellung, die Kurt Hettasch hat, zu stützen und zu stärken. Nämlich, dass er ein ganz unschuldiger Familienvater ist, dass er selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass das ein Antifa-Angriff sei und dass er sich nur zur Wehr setzen wollte. Und er versucht das auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Wegen sozusagen zu stützen. Das ist nicht unumstritten der AfD, würde ich sagen, aber das ist sozusagen eine total wichtige lokale Stimme, das ist sozusagen der lokale Landtagsabgeordnete der AfD, der das massiv pusht, diese Sichtweise und diese Art und Weise der Beschreibung der Geschehnisse.
Also ich habe hier so eine kleine Anfrage von dem Jörg Dornau. Man kann im Sächsischen Landtag bei einer kleinen Anfrage 5 Fragen stellen. Erstens: hat Kurt Hettasch am 5. November 2024 per Notruf die Polizei verständigt? Was war der Inhalt des Notrufes von Kurt Hettasch? Welche Polizeidienststelle hat den Notruf bearbeitet? War die sächsische Landespolizei im Vorfeld des Einsatzes der Bundespolizei in Grimma über denselben informiert worden? Was hat die Polizei Kurt Hettasch im Rahmen des Notrufs vom 5. November geraten? Insbesondere welche Verhaltensmaßregeln gegeben? So, und dann eben in einer anderen: kann die sächsische Staatsregierung es ausschließen, dass bei dem Einsatz eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der sich ebenfalls im Haus befindlichen Frau und des Kleinkinds bestand? Also hier wird wirklich etwas konstruiert, wo ich mir denke, gucken die manchmal auch Tatort? Polizeiruf, haben die schon mal andere Leute erlebt, wenn so eine Hausdurchsuchung passiert?
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der uns bei dieser ganzen Thematik auch so viele Sorgen macht. Also einfach, dass sie so krass gut vernetzt sind, sowohl mit Parteien von der AfD über den Dritten Weg bis hin zu den Freien Sachsen und auch dann eben in so andere lose, organisiertere rechte Strukturen.
Ja, und dass die AfD da einfach so ein krass wichtiger Geldgeber ist und es, anders als zuvor die NPD, es schon irgendwie besser schafft, genau diese verschiedenen Akteure und Ansätze irgendwie alle miteinander zu verbinden und zu vernetzen und dadurch auch mitzugestalten.
Tatsächlich ist das ja nur das eines der jüngsten Beispiele für eine rechte Terrorgruppe, die von staatlichen Behörden hochgenommen wurde. Es gab ja auch schon viele andere Beispiele vorher, auch in der sächsischen Geschichte. Da muss man auch gar nicht ewig weit zurückgucken. Nur sozusagen nur mal so ein paar Beispiele genannt. Natürlich der NSU vermutlich als das eines der wichtigsten Beispiele, die ja auch ganz lange Zeit in Sachsen gelebt haben und von hier aus operiert haben. Die Gruppe Zuflucht Beuden, rings um die Leipziger Burschenschaft, die sich auch auf den Tag X vorbereitet hatten und sozusagen auch in Nordsachsen schon, ich nenne es mal, Domizil auserkoren hatten, wo sie dann alle hinfahren, wenn der Tag X da ist. Old School Society, die sozusagen aktiv darauf hingearbeitet haben, den Bürgerkrieg zu provozieren, unter anderem indem sie Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte verüben, Revolution Chemnitz.
Nicht zu vergessen natürlich auch die Gruppe Freital oder der KSK-Soldat aus Nordsachsen.
Der in Nordsachsen Waffen und Munition auf seinem Grundstück verscharrt hat und so weiter und so fort. Also das sind ja auch Beispiele aus den letzten Jahren von rechtsterroristischen Strukturen, die wir kennen. Ich würde auch Kerstins Argument unterstützen und sagen, es gibt vermutlich noch viel mehr, von denen wir erstmal noch gar nichts wissen, die einfach noch nicht aufgeflogen sind. Aber das zeigt ja schon, es ist kein einzelnes Beispiel, sondern es ist ein strukturelles Problem, was immer wieder auftritt. Und da bräuchte es tatsächlich auch eine strukturelle Befassung damit. Und sagen nicht nur so ein Blick auf das Einzelne, sondern genau, was ist denn das Verbindende? Was ist das Gemeinsame? Wie ist die Vernetzung in die extremrechte Szene? Was für eine Rolle spielt die AfD zum Beispiel? Und ich würde sagen, sehr groß, auch wenn man sich die anderen Beispiele anguckt. Genau, aber also auf so einer Ebene wird eher selten drauf geguckt. Auf so eine lange Linie, würde ich sagen.
Einen anderen Skandal gab es auch mit Verbindung zur CDU. Der ehemalige Berliner Finanzsenator Peter Kurt, damals eben noch CDU-Mitglied, hatte einem Mitglied der sächsischen Separatisten 200.000 Euro überwiesen. Mit diesem Geld sollte in Grimma ein Haus gekauft und zu einem rechten Zentrum ausgebaut werden.
Und wenn das zum Beispiel fertig gewesen wäre, hätte es eine richtige Anlaufstelle bei uns in Grimma für weitere Nazi-Strukturen gegeben. Also das ist sozusagen für uns in Grimma so ein gewisses Erfolgserlebnis, dass mit diesen Ermittlungsmaßnahmen sozusagen das Projekt erstmal gestorben ist.
Peter Kurt ist zwar nicht mehr in der CDU, er scheint aber jede Menge Geld zu haben, dass er gerne in rechte Strukturen investiert, zum Beispiel auch in Projekte der IB in Österreich.
Na, das waren Hausprojekte der Identitären in Linz und eben in Chemnitz.
Ja.
So, und der Kurt kannte eben den Kevin Richter wiederum über die ultrarechte Burschenschaft Gotia in Berlin. So, also dort habe ich dann auch noch die Beziehung zu Burschenschaften mit drinne. Also drum, ich kann immer wieder nur wiederholen, diese blöden Schubladen.
Eine Sache, die ich spannend fand, war schon, dass ich den Eindruck hatte, dass es eine größere mediale Rezeption gab. Also dass das auch mit den internationalen Verbindungen, unter anderem nach Österreich, sozusagen in Strukturen und Kreise der FPÖ, aber auch in so rechtsterroristische Netzwerke, die sozusagen relativ weit hochreichen in österreichische politische Kreise, dass das schon nochmal Wellen geschlagen hat und dass das sowohl deutsche als auch internationale Medien, sowohl auf der regionalen Ebene als auch bundesweit, dass die das nochmal aufgegriffen haben und verschiedene Aspekte nochmal so in den Fokus gerückt haben, das hätte ich den Eindruck, dass das nicht immer passiert, sondern dass das schon nochmal, würde ich behaupten, schon nochmal so ein bisschen eine Besonderheit ist, die, glaube ich, aber auch an der Struktur und so der Gruppe liegt und an der Vernetzung. Und was daraus jetzt folgen wird, naja, es wird irgendwann ein Gerichtsverfahren geben und da wird sich so ein bisschen zeigen, was genau in der Anklage stehen wird und ob das durchkommen wird und ob die dann tatsächlich dafür verurteilt werden und ob das dann nur die 8 bisher Festgenommenen sind oder ob da noch die anderen dazukommen. Die Gruppe soll ja, wie gesagt, 15 bis 20 Personen umfasst haben, ne? Ob den anderen dasselbe vorgeworfen wird oder in irgendeiner abgestuften Form Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das wird sich sozusagen konkret zeigen und dann werden eventuell diese Personen verurteilen werden. Ich glaube, auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene oder auf so einer strukturellen Ebene, sei es zum Beispiel jetzt zur Arbeit der Sicherheitsbehörden, wird sich da nicht so viel ändern, wäre jetzt meine Prognose. Aber genau, widersprich gerne, Kerstin.
Nicht Widerspruch an der Stelle, sondern einerseits, mich hat ja geschockt, wie die Stadt Grimma reagiert hat. Da ging es nur darum, wir sind jetzt medial wieder im schlechten Licht und die AfD wurde aufgefordert, eben vernünftige Leute für die Ausschüsse zu benennen. Also die AfD ist AfD So, und wenn es immer nur um den Ruf der Stadt geht, ist man eigentlich auch nicht weiter bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also, und zu jeder Stadtratssitzung in Grimma wird Kurt Hettarsch ganz normal als entschuldigt geführt. So, ich frage mich immer, ruft der da immer eine Woche vorher in der Stadtverwaltung an? Übrigens, ich kriege einen Freigang für den Stadtrat. So, aber die AfD hat ihn zum Beispiel nicht aus der Stadtratsfraktion ausgeschlossen. Also er ist nur sozusagen bei den Ausschüssen, genau wie Kevin Richter, ausgetauscht worden. So, durch andere AfDler. So, und insofern dieses, oh, wir sind medial im schlechten Ruf, solange wie das die Städte, die es betrifft, immer wieder weiter so handhaben, kommen wir im Grunde überhaupt nicht vorwärts, das Problem prinzipiell anzugehen. Wenn die Rufschädigung schlimmer ist als das, was ihnen vorgeworfen wird, diesen sächsischen Separatisten, naja, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sowas immer wieder irgendwo sein kann.
Ja, und Kerstin hat außerdem die Sorge, dass diese mediale Aufmerksamkeit auch schon bald wieder abnehmen könnte.
Ich mache mir eher Sorgen, dass die sächsischen Separatisten vom medialen Bildschirm bald wieder komplett weg sind. Das wird bei Beginn, wenn es dann zur Gerichtsverhandlung kommt, wird es nochmal einen Aufschrei geben. Da werden dann mit Sicherheit auch die Journalistinnen viel dabei sein. Aber dass sich die Behörden weiter damit intensiv beschäftigen, sehe ich nicht. Und wenn wir zum Beispiel nochmal an NSU denken, da hat ja der Generalbundesanwalt eben nur ein Trio zur Terrorzelle erklärt. Und demzufolge sind eigentlich die ganzen Vernetzungen um die drei völlig hinten runtergerutscht. Also insofern bin ich hier wirklich dann auch auf die Anklageschrift gespannt.
Und Kerstin wünscht sich, dass man an der Sache dranbleibt.
Also nicht einfach denken, oh, jetzt geht's um die letzte Verteidigungswelle. Sächsische Separatisten, war da was? Jetzt müssen wir uns um das nächste Problem kümmern. Nein, wir brauchen immer auch Leute, die bei den anderen Sachen mit dranbleiben. Inwiefern gibt es dort eine Wiederbetätigung? Inwiefern taucht wieder was im Netz dazu auf? Oder. Und da sehe ich nun eigentlich kaum unsere Sicherheitsbehörden, dass die das machen. Ich glaube, das werden engagierte JournalistInnen machen. Das werden engagierte AntifaschistInnen machen. Diverse WissenschaftlerInnen. Aber im Großen und Ganzen, das, was ich eigentlich von den Zuständigen erwarte, da habe ich keine Hoffnung mehr.
Ja, wir haben Kerstin auch gefragt, ob sie eigentlich Angst hat vor dem, was da passiert. Also Grimma ist klein, man kennt sich. So wie sie die Akteure der extremen Rechten kennt, kennen die natürlich auch sie.
Wir sollten wachsam sein. Also bei mir ist es so, ich bin schon etwas älter und habe eigentlich meine Verhaltensregeln zu NPD-Zeiten schon entwickelt. Also wenn da bei einer NPD-Demo plötzlich gesagt wird, übrigens, dort vorne steht Kerstin Köditz, na dann, und das ist in einer Kleinstadt, ich habe Demo-Beobachtung gemacht, dann bin ich relativ schnell bei meinem Auto, um bevor die Versammlung aufgelöst wird, wegzukommen. Und so gibt es bei mir ein paar Verhaltensregeln. Also zum Beispiel jedes Fernsehteam, was bei mir im Büro filmen wollte, habe ich gesagt, bitte nicht den Kalender an der Wand mitfilmen. Es muss niemand wissen, wann ich wo Termine habe. Auch bei mir stand als Abgeordnete nie auf der Homepage, Montag bin ich dort und dort, Dienstag dort und dort. Ich habe auch mit Antifa-Gruppen vor Ort, wo es kritisch war, haben wir wirklich sozusagen den Begleitschutz für mich organisiert und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge. Aber ich sage auf der anderen Seite, ich bin eine alte weiße Frau, mir geht's noch relativ gut. Ich mache mir viel mehr Sorgen für Menschen mit Migrationsgeschichte, denen man es ansieht. Oder aktuell wirklich, ich habe große Sorge, Übergriffe auf diverse CSDs. Beziehungsweise so wie manche Behörden jetzt reagieren, ach, es könnte gefährlich werden, wir sagen den CSD ab. Also dieses schon vorher im Grunde die Verteidigungslinie aufzugeben, also das macht mir eher Sorgen. Natürlich Rechtsterrorismus, die Geschichte ist voll davon. Also ich sag mal, sowas gab es immer. Und die Frage ist, haben wir jetzt Angst und bleiben einfach zu Hause oder überlegen wir uns für den eigenen Schutz ein paar Maßnahmen, damit man noch die Welt genießen kann?
Ja, und gleichzeitig macht sich Kerstin eben vor allen Dingen auch Sorgen darum, was eigentlich passiert, wenn immer mehr aktive Menschen sich aus dem politischen Geschehen zurückziehen.
So, und insofern sage ich mir ganz einfach, das macht mir nochmal Sorgen, weil wenn immer mehr Menschen sich aus Angst zurückziehen, passiert eigentlich genau das, was die rechten Kräfte wollen. So, und ich habe irgendwo was Nettes von einer Oma gegen rechts gelesen, die ist, glaube ich, schon über 80. Naja, wenn sie mir jetzt was tun, ich kämpfe. Ich habe ja sonst nichts zu verlieren. Also, insofern ist es wirklich so eine Abwägung. Zieht man sich zurück oder sagt man jetzt erst recht? Wir stehen eigentlich kurz vorm Scheideweg. Und insofern kann ich nur hoffen, dass es noch genügend Menschen gibt, die bereit sind, sich dieser Faschisierung entgegenzustellen.
Ja, und das, liebe Leute, ist doch ein sehr ergreifendes Schlusswort. Wir hoffen tatsächlich sehr, dass ihr zu den Menschen zählt, die sich der Faschisierung entgegenstellen. Auf welchem Weg auch immer.
Ja. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir hören uns im Oktober wieder. Macht's bis dahin ganz gut. Bleibt engagiert.
Bleibt stabil.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
bist du einmal traurig und allein. Gewöhn dich dran, es wird bald immer so sein. Und triffst du einen Mensch, der dich versteht, der dir gefällt, dann wart's bloß ab, wie lange er wirklich zu dir hält. Und bist du mal verzagt und findest keine Ruhe, dann kommt bestimmt ein Unglück noch mit dazu. Es ist alles so sinnlos, das hält ja gar kein Mensch mehr aus. Steht erst gar nicht auf. Und wenn in tiefster Nacht ein böser Traum dich plagt, so kommt doch ganz bestimmt bald ein neuer trüber Tag. Und fühlst du den Moment lang sowas wie Glück? Auch das geht schnell vorbei und es kommt auch nicht zurück. Die Welt ist halt ein arges Jammertal. Und alles, was du tust, ist letztendlich ganz egal. Sin